Moin, liebe Weinhasen, und herzlich willkommen zu Halbtrocken, dem Podcast mit dem Wolf und den sieben Weinlein. Mein Name ist Timo Wolf und in diesem Podcast geht es auch um Wein. Wie funktioniert Wein und was ist die Faszination? Und warum liegt im Wein eigentlich die Wahrheit? Dazu lade ich jede Woche verschiedene Gäste vor das Mikrofon, die vielleicht noch keine Ahnung vom ältesten Kulturgut der Welt haben, aber jede Menge Lust und Durst. Der Wein ist dabei der Katalysator, um an die Geschichten meiner Gäste zu kommen. Kurz gesagt, ich fülle sie ab und guck mal, was sie so erzählen. Genug gesabbelt, jetzt viel Spaß mit der heutigen Folge. Hallo, liebe Weinhasen, herzlich willkommen zu einer neuen Folge Halbtrocken. Ich freue mich heute ganz besonders. Heute wird es ein wunderbarer heißer Tag, nämlich über 30 Grad sind vorausgesagt. Und passend zu den heißen Temperaturen haben wir uns drei wunderbar dicke Rotweine heute ausgesucht, die wir probieren werden. Ich bin im wunderschönen Südoldenburg in Vechta, der Heimatstadt des Stoppelmarktes, den sicherlich viele von euch kennen und schon besucht haben. Ich habe dort schon einige Feste gefeiert. Und ich habe gesehen, die Stadt mit dem wahrscheinlich schönsten Feuerwehrgebäude, das ich jemals gesehen habe. Ich bin wirklich vorhin kurz angehalten und dachte, Wahnsinn, da sieht man, hier passt das mit den Gewerbeeinnahmen. Und heute sind wir bei dem unglaublich charmanten Christoph Maybach. Und der wird uns gleich ein bisschen aus seinem Leben und seinem Tun erzählen. Hallo Herr Maybach.
Einen wunderschönen guten Tag.
Wie geht es Ihnen?
Es geht mir fantastisch, alles gut.
Das freut mich sehr. Sie haben eine spannende Vita.
Ja.
Ja, sind in jungen Jahren, ich sag mal, dem Tanz nahe gewesen, haben professionell getanzt.
Professionell nicht im Sinne von, dass ich jetzt Turniere getanzt habe, aber ich bin ausgebildeter, gelernter Tanzlehrer. Im Übrigen in Hamburg-Harburg habe ich meine Ausbildung gemacht.
Okay.
Über 3 Jahre, so richtig mit allem drum und dran. Ja, ja.
Und das Tanzen haben Sie, glaube ich, aufgegeben aufgrund von einem Autounfall?
Ja, ich habe wirklich einen ganz, ganz schweren Verkehrsunfall gehabt. Ich habe nicht nur die Schwäche zu guten Rotwein, sondern auch zu schnellen Autos.
Ja.
Und ich bin damals, da war ich, glaube ich, 27 mit einem Porsche bei Glatteis, aber es war 3 Grad plus, aber in meiner Kurve war dummerweise so Wasser gefroren und ich war nicht zu schnell, aber bin mit dem Porsche frontal vom Baum gefahren und hatte sofort einen vierten Halswirbel gebrochen und einen vierten Lendenwirbel gebrochen und dann war das mit dem Tanzen vorbei.
Ach, und aber ist das, also professionell, aber können Sie schon noch so auf der Hochzeit tanzen? Oder
also ich denke, ich kann alles.
Ja.
Das kann ich alles noch.
Ja.
Also ich könnte jetzt ohne weiteres auch wieder wahrscheinlich eine Tanzschule aufmachen. Das verlernt man nie.
Ja.
Ich hatte mal eine Anfrage, ob ich nicht bei Let's Dance in die Jury will. und da war ich ernsthaft am Überlegen, habe gesagt, ja, kann sein, dass ich das eventuell irgendwann mal mache, weil ich eben diese Tanzlehrerausbildung habe und das eigentlich heute immer noch beurteilen kann, wer kann tanzen, wer kann nicht tanzen. Ne? Aber ich bin ganz froh, dass ich da raus bin. Wenn ich heute die Wahl hätte, würde ich sagen, gut, dass der Unfall da war, weil es mir auch körperlich wieder gut geht, aber es war schon mit Verdacht auf Querschnittslähmung und
das war schon schwerer. Ja.
Aber ich hätte keine Lust mehr, Tanzunterricht zu geben.
Ja, also ich muss mal überlegen, ich kann mich sehr gut an meine Tanzschulzeit erinnern. Das macht man ja immer so 14, 15 und dann Abtanzball. Das hat viel Spaß gemacht, muss ich sagen. Hat ja auch viel mit Disziplin zu tun.
Ja, und ich glaube, bei jedem in jedem Lebenslauf ist ja die Tanzschule irgendwie dabei. Und da gibt es schon auch so ein bisschen, also ich komme noch aus dieser alten Liga, wir hatten noch richtig mit Benimm und der Frau die Tür aufmachen. Und das habe ich auch irgendwie bis heute nicht verloren. Also ich muss sagen, dass ich die Ausbildung eigentlich so gar nicht bereue. Aber ich bin froh, dass ich das nicht mehr machen muss.
Ja, okay. Und vom Tanz sind Sie dann übergewandert sozusagen?
Ja, ich hatte, also nach dem Unfall war ich natürlich am Boden zerstört. Ich hatte in Diepholz eine sehr, sehr große Tanzschule, wirklich groß. Und natürlich auch war ich verschuldet. Ich habe die also über eine Bank finanziert. Und ein halbes Jahr später bin ich vom Baum gefahren. Also es war schon finanziell ein Problem. Und ich habe dann am Anfang nur so eine ganz kleine Handelsagentur gegründet und habe so ein bisschen mit Haushaltswaren gehandelt. Das ist dann aber immer größer geworden. Und das lief dann auch, kann man schon sagen, sehr gut, so dass ich auch aus steuerlichen Gründen dann irgendwann Immobilien kaufen musste und habe dann auch mit Immobilien gehandelt, also eingekauft und verkauft und so weiter und so fort. Und bin dann, ich bleib jetzt einfach mal bei meinem Lebenslauf. Ist das okay?
Ja, ja, total. Ja, okay, ich find's super. Okay. Dann haben wir gleich einen Faden.
Okay. Und dann bin ich, dann habe ich in Köln in einem Café gesessen. Das ist jetzt, schätze ich mal her, 15, 20 Jahre. Und ich rauche ja abends immer eine Zigarre zum Wein. Damals durfte man noch rauchen. Zigarre raucht, da kam Stefan Pick.
Ja.
Sagt Ihnen das was?
Ja.
Stefan Pick ist Deutschlands, würde ich mal sagen, A-Promi-Fotograf. Und der sagte zu mir, ob er mich fotografieren darf. Und dann habe ich das abgelehnt. Und dann zwei, drei Tage später saß ich wieder in Köln dort. Und dann sagte der wieder, Mensch, darf ich Sie mal fotografieren? Ich habe das immer abgelehnt. Und dann habe ich irgendwann mit meiner Frau und meiner Tochter abends geguckt, Germany's Next Topmodel mit Heidi Klum. Und da sagte Heidi Klum, und heute haben wir so einen Promi-Fotografen da, Stefan Pick. Und dann sage ich zu meiner Frau, Mensch, das ist der, der mich da fotografieren will. Ich wusste gar nicht, dass das so eine große Nummer ist. Und dann sagt meine Frau zu mir, du, beim nächsten Mal, wenn der dich anspricht, dann machst du das einfach. Wolltest sowieso die Firma verkaufen, hast sowieso, wir hatten damals auch die Firma in der Schweiz und also später in die Schweiz verlegt. Und dann hat er mich nochmal angesprochen, habe ich gesagt, okay, das mache ich, dann machen wir Fotos. Dann haben wir Fotos gemacht und dann sagte der beim Shooting zu mir, wenn Sie singen könnten, dann wäre das mega fürs deutsche Fest. Habe ich gesagt, ja, so ein bisschen singen kann ich wohl, so unter der Dusche mache ich das und unsere Familie singt viel. Mein Vater hat früher so eine Gospelband gehabt, wir singen immer eigentlich sehr, sehr gerne. Und am nächsten Tag hat er mir Uli Jonas vorgestellt. Uli Jonas, vielleicht kurze Erklärung, ist einer der größten Plattenproduzenten in Deutschland. Wirklich eine große Nummer. Ich glaube über 2000 goldene Schallplatten, also schon Dieter Bohlens Größe. Und dann waren wir zusammen in Köln essen und am nächsten Tag hatte ich einen Plattenvertrag. Und dann habe ich die Firma verkauft nach Amerika und bin dann in die Musikbranche gegangen. Und über die Musikbranche hatte aber damals schon die Schwäche auf Luxusuhren. Also ich habe damals schon die Klassiker Breitling, Rolex und so weiter alles getragen und habe aber dann immer die ganze Zeit gedacht, boah, eine Uhr müsste eigentlich so sein, so sein, so sein. Und dann kam dieser ganze Hype mit Rolex und auch mit die Uhr als Invest sehen und so weiter und so fort. Und in der Musikbranche war ich dann auch ein bisschen angenervt. Jeder, der in der Musikbranche ist, wird mir an dieser Stelle recht geben, dass das ein Haifischbecken ist.
Und ja, das ist alles, was mit Prominenz zu tun hat.
Ja, ja, das hat mich hier und da auch tatsächlich auch wirklich genervt. Und ja, so bin ich auf die Idee gekommen. Das ist natürlich über Jahre gewachsen. Aber ich habe schon vor 10, 12 Jahren mir die Rechte geholt für den Namen auch. Ich habe gedacht, wenn ich mal eine Uhr bauen sollte, die Idee hatte ich immer, dann muss das alles geschützt sein und so weiter und so fort. Und dann habe ich vor 4 Jahren die ersten Uhren praktisch zu Ende designt und habe dann vor 2,5 Jahren diese Firma gegründet mit den Christoph Maybach Uhren.
Genau. Aber die Uhren werden gebaut von Glashütte.
Nein. Das ist also, das denken immer alle. Es gibt die Uhrenmarke Glashütte Original.
Ja.
Da haben wir nichts mit zu tun. In Glashütte steht eine Sternwarte, die gehört Wempe.
Ja.
Jeder kennt ja Wempe, Juwelier Wempe. Dem gehört, der Mann ist tot, der Frau gehört das, diese Sternwarte. Und in dieser Sternwarte, da schicken wir unsere Uhren ein und dort sitzen praktisch Leute, die die Uhren zertifizieren. Also die testen die Uhren. Ein ganz großer Unterschied zu einer Rolex. Bei einer Rolex ist das so, dass das Uhrwerk ein Zertifikat hat und wird eingebaut in die Uhr. Bei uns ist das so, dass das Uhrwerk kommt aus der Schweiz. Wir haben kommen wir vielleicht später noch drauf auf das Uhrwerk, da gibt es einiges zu sagen. Wird in die Uhr eingesetzt und geht die Uhr mit dem Gehäuse, geht dann nach Glashütte. Dort wird das Ganze zertifiziert. Das heißt, die legen die Uhr 2 Tage auf die linke Seite, dann auf die rechte Seite, dann in Kälte, dann in Hitze, aber immer mit der Uhr. Also das heißt, das Uhrwerk wird in der Uhr getestet, läuft kein Wasser rein und so weiter und so fort. Und da fallen auch Uhren durch. Und wenn eine Uhr durchfällt, dann geht die zu unserem Uhrmacher, der repariert, oder was heißt, der schaut sich an, was falsch gelaufen ist, bemüht sich das dann zu reparieren. reparieren oder instand zu setzen, dann geht die wieder zurück nach Glashütte. Und das muss man jedes Mal als Hersteller bezahlen. Und von Glashütte aus geht die Uhr nach Ilmenau, da sitzt eine Behörde, verbeamtet, ein Eichamt. Die kriegen die ganzen Zahlen und dann hat man praktisch über eine Behörde ein Zertifikat aus Glashütte. Man nennt das eine Chronometerprüfung.
Ach, sehen Sie mal, ich hatte gedacht, Wempe produziert quasi die Uhren und da kommt am Ende nur noch eine Marke draufgeklebt.
Nee.
Das heißt, Sie produzieren jetzt heute in Berlin diese Uhren?
Wir produzieren die Uhren in Süddeutschland. Ah, okay. Wir haben Uhrmacher, die also die Uhren zusammenbauen. Wir legen ein bisschen Wert darauf, dass das auch alles wirklich made in Germany ist. Wir haben am Kurfürstendamm in Berlin das Büro. Mhm. Wir tun es aber immer schwer zu sagen, wo welche Uhren lagern, weil...
Aber es ist mit einem Ausstellungsraum so, dass man...
Nein.
Es ist nur ein Büro tatsächlich.
Ja. Da haben wir ja so ein ganz eigenes Konzept. Mhm. Wir haben ja das Konzept, dass wenn einer bei uns eine Uhr bestellt, dass ich die Leute tatsächlich persönlich beliefere. Ich fahre zu jedem Kunden einzeln hin. Manchmal, wenn ich zu viel zu tun habe, dann macht das jemand aus der Familie, mein Bruder. Aber im Großen und Ganzen mache ich das selbst. Wir waren am Überlegen zu sagen, okay, wir machen Maybach-Stores. Aber wir haben das so wie Tesla. Ich hatte das bei Tesla damals gesehen. Da war es so, dass man diese Autos eigentlich nur online bestellen konnte. Es war ja damals eine Sensation. Da hatten die so Stores. Und da konnte man dann rein. Und das ist das, was ich zuerst wollte in den großen Städten der Welt. Wir haben mittlerweile das Glück, dass wir zum Beispiel Anfragen haben. Gestern hat einer 3 Uhren bei mir bestellt aus Südafrika. So, dann haben wir gedacht, dann gehen wir dahin, Dubai, Südafrika, Paris, London und überall machen wir so Stores. Aber das sind natürlich irre Kosten.
Ich würde sagen, das kostet wahnsinnig viel Geld, alleine das Personal, was dahinter steht.
Genau, und dann haben wir gesagt, warum sollen wir das machen? Wir haben dieses Konzept eigentlich, das was durch einen Zufall entstanden ist, dass ich die Kunden selbst anfahre. Das macht auch keine andere Firma. Und
man muss ja fairerweise sagen, das geht natürlich auch nur bis zu einer gewissen Größe. Ne? Wenn jetzt jeden Tag 15 Uhren verkaufen, würden sie es schon nicht mehr schaffen. Ne?
Ja, aber wir haben eine ganz andere Philosophie. Also ich versuche es mal zu erklären. Wir haben von unseren Uhren, die wir jetzt auf dem Markt haben, 3 Modelle, jeweils nur 99 Stück. Mhm. Und wir sind ganz neu in dem Bereich. Mhm. Also als ich anfing, haben Leute aus der Branche zu mir gesagt, ach, du wirst in einem Jahr vielleicht eine Uhr verkaufen, wenn die 12.000 Euro kostet, holen die sich alle eine Rolex. Dem ist aber nicht so, im Gegenteil. Mittlerweile ist das so, dass die Leute zu mir kommen.
Eine Rolex kriegen sie ja auch gar nicht. Also ja, sie erwartet Zeit.
Genau, ja, tatsächlich. Entweder kriegen sie Rolex nicht, aber ich habe jetzt jemanden, der wollte eine ganz, ganz gängige Rolex. Die wollte der bei mir in Zahlung geben. Also er hat gesagt, passen Sie auf. Oder einen anderen jetzt, der hat eine Nautilus Patek Philippe, die kostet 110.000 Euro. Da sagt er, wenn ich die verkauft kriege, dann nehme ich eine von Ihnen. Und das kommt schon immer mehr. Und dadurch, dass wir aber insgesamt nur 99 Stück haben, von dieser Linie, wir machen gerade eine vollgoldene Uhr, davon gibt's dann auch nur 99 Stück, die bauen wir im Übrigen in Hamburg, die vollgoldene Uhr. Dadurch wird es eigentlich nie so weit kommen, dass ich in große Bedrulle komme, wie soll ich das schaffen? Wir bleiben immer bei den kleinen Stückzahlen. Wir haben jetzt ja natürlich schon auch einiges an Uhren verkauft und ich werde immer wieder gefragt, wie wird die Uhr, die Maybach-Uhr im Graumarkt gehandelt? Also Graumarkt ist praktisch eine Gebrauchte. Aber es gibt gar keine Gebrauchte. Ich habe nicht einen Kunden, der sagt, ich will die Uhr wieder verkaufen. Zumal ich auch immer zu dem Kunden sage, wenn die Uhr wieder verkaufen willst, ruf mich an, dann kaufe ich die zurück. Weil ich möchte gar nicht, dass irgendwann mal eine Uhr in eBay statt für 12.000 für 7.000 steht oder so. Deshalb habe ich auch den Luxus, mir die Kunden so ein bisschen auszusuchen. Ich hatte die Tage eine Anfrage von einem, der war 24 und wollte die auf Raten kaufen. Ich habe das nicht gemacht und der konnte das gar nicht verstehen. Der fand das zum Schluss von mir schon fast arrogant. Wie können Sie das denn nicht machen? Und so habe ich gesagt, Mensch, Sie sind 24 Jahre alt. Wenn Sie sich für 7.750 Euro so eine Uhr holen, dann müssen Sie schon alles andere eigentlich im Griff haben, die Uhr noch auf Raten zu kaufen. Machen Sie das nicht. Ich habe ihn davon abgeraten und habe es dann letztendlich auch gar nicht gemacht. Wir haben nur 99 Stück und das wäre dann, würde ich als den ganz falschen Weg halten, wenn jemand so eine Uhr dann auf Raten kauft.
Generell niemals Konsumgüter auf Raten
kauft. Ja, Luxussachen.
Keine Fernseher und auch keine anderen Sachen. Bei Häusern ist das was anderes. Da kann man verstehen, dass die Leute nicht eine 500.000 rumliegen haben.
Ja, ganz genau. Ganz genau, ja. Wir haben diese Philosophie eben und ich bin ja auch so, dass ich diese gesamte Firma schon etwas anders, wie soll ich sagen, führe, leite. In der heutigen Zeit geht alles über Social Media. Da gibt's den einen oder anderen, der macht dir dann Vorwurf und sagt, ja, wie kannst du bei Instagram, TikTok, Facebook dich präsentieren? Aber wir leben in einer, also hätte ich diese Uhrenmarke vor 30 Jahren gegründet, hätte ich in der Welt am Sonntag eine halbe Seite als Anzeige schalten müssen und das regelmäßig. Heute geht das alles über Social Media. Da präsentiere ich nicht nur die Uhren, sondern auch mich selbst. Und das finden die Leute wohl auch interessant und fragen auch, was für eine Zigarre rauchen sie, was für einen Wein trinken sie und so weiter und so fort. Die Firmenphilosophie ist mittlerweile ganz, ganz anders, als das früher war. Da gehören diese Dinge, wie man lebt und auch dieses persönliche Ausliefern und so weiter. Da kommen dann auch Gespräche bei den Kunden über Dinge, die man eben gerne mag. Und sag ich auch mittlerweile immer ganz offen, ganz ehrlich, dass ich diese Dinge wie Wein, guten Rotwein, Champagner und so weiter. Ich mag das einfach alles.
Da sind wir ja schon wieder bei unserem Thema, nämlich genau. Wein. Und ich habe vorher gefragt, der Gast darf sich immer was aussuchen, meistens. Manchmal sagt er auch, ich überrasche mich. Sie haben ganz klar direkt gesagt, ich trinke gerne Primitivo.
Richtig.
Ich kriege diese Antwort sehr, sehr häufig.
Ja, echt?
Weil, ja, Primitivo ist eine der Nummer 1 Rebsorten, die Deutschen gerne trinken.
Aber neuerdings, würde ich sagen, oder? 10 Jahre?
Das ist 10 Jahre, genau. Ja, ja, genau. Das hat sich in den letzten 10 Jahren so entwickelt. Hat sicherlich damit zu tun, dass das ein Wein ist, der relativ leicht Spaß macht, zugänglich ist und für, doch muss man sagen, 95% der Leute haben jetzt ja nicht so großes Weinwissen in der Welt, für kleines Geld eigentlich immer einen großen Spaß ins Glas bringen, muss man sagen. Und bei Primitivo ist es so, dass wir sagen auch oft, das ist das Schweinefleisch des Weines sozusagen, ja. Also weil er so wie die Sau durchs Dorf getrieben wird. Es gibt alles von ganz unten bis ganz oben und ich habe mich heute mal dafür entschieden, einfach mal ganz oben ins Regal zu greifen. Ich habe mal so 3 Weine genommen, die den Durchschnittspreis des Deutschen, der liegt bei knapp 3 €. Das ist der Durchschnitt.
Der
Durchschnittspreis einer Flasche Wein inklusive Mehrwertsteuer liegt bei knapp 3 € in Deutschland. Ja. Das wird natürlich stark getrieben durch die Discounter.
Ja.
Und die 3 Flaschen, die wir heute haben, kosten im Laden so 55 €. Das ist dann schon zu, wenn man den Durchschnittspreis rechnet, 9, ganz andere schon, Liga.
Ja, ja.
Ja. Ja. Und ich würde sagen, wir fangen einfach mit dem ersten Wein an und probieren mal ein Schlückchen.
Alles 3 Primitivo, ne?
Alles 3 Primitivo, genau. Alles Primitivo di Manduria.
Ja, das ist mein Lieblingswein.
Genau, Manduria ist ja nochmal eine kleine Unterregion in Apulien, wo der beste Primitivo herkommt, muss man so sagen. Und wir haben den ersten von dem Weingut Leone de Castris. Wir dürfen auch sogar anstoßen. Mit Wein kann man anstoßen.
Sehr schön.
Ja, es klingt gut. Vernünftige Gläser haben sie auch zu Hause. Ist auch hervorragend.
Ja, wir haben immer sehr viele Gäste.
Leone de Castris, alteingesessenes Haus.
Super.
Hat relativ hohen Alkohol auch. Es hat natürlich Primitivo häufig.
Und die Manduria sind, glaube ich, alle mit 13, 15.
Ja, der hat sogar 15.
15.
Ja, das ist natürlich, die Region ist natürlich wahnsinnig heiß da unten. Also was wir jetzt hier gerade am Wetter in Deutschland erleben, das ist ja da unten noch die Einstiegstemperatur. Ja, ja, ja. Ne?
Aber der ist sehr lecker. Ich finde 15% bin ich ein Freund von. Ich mache auch ganz gerne einen Amarone, aber der Nachteil bei diesem 15% meiner Meinung nach ist, nach dem zweiten, dritten Glas wird der fast süß.
Gefühlt. Das ist natürlich bei Primitivo sowieso genau der Grund, warum die Leute ihn so mögen, dass er immer diesen ganz leichten, marzipanigen Zuckerschwanz hat. Das ist so unheimlich charmant. Es ist ein bisschen gefährlich auch. Weil man, wenn man sich sehr an diese Geschmacksrichtung gewöhnt, das gerne mag, auch schwer davon wieder wegkommt.
Ja, ja, ja.
Das ist so addictive dann.
Ja, und man kann dann kaum noch andere Weine trinken.
Ja, wenn man jetzt das oft und gerne trinkt und dann mit Brunello oder Barolo anfängt, wo so sehr die Säure im Vordergrund steht, hat man unheimliche Probleme, sich da wieder reinzutrinken. Ja. Deswegen ist es ganz gut, so oft hin und her zu trinken, um den Geschmack zu schulen. Aber ich kann es total nachvollziehen, dass die Leute das gerne mögen. Es ist halt sehr, sehr wuchtig, sehr kräftig und wer das gerne hat bei Rotwein, ist bei Primitivo sehr gut aufgehoben.
Ja, und der Barolo ist, finde ich auch, also ich sag's mal ganz einfach frei raus, der ist für mich total überbewertet. Also ich habe mal, ich glaube, es war so ein gutes Jahr, ein 92er Barolo gehabt, der war so lecker. Und danach habe ich, glaube ich, nie wieder ein Barolo gefunden, wo ich sage, Brunello schon eher, aber Barolo, wo ich sage, so, der ist das Geld wert. Ich finde ihn überbewertet.
Es ist auf jeden Fall ein sehr spezieller Wein. Völlig richtig, beim Brunello ist es viel, viel einfacher, was zu finden, wo man sagt, ja toll, das holt mich ab.
Ja.
Und ich glaube, da hat die Region Piemont auch das große Problem, die haben wirklich große Probleme, weil die haben sehr, sehr lange Zeiten, waren sie gut im Trend, sage ich mal so. Die Preise sind in unfassbare Sphären für eine Flasche Wein einfach. Es ist am Ende nur eine Flasche Wein, das muss man heute betonen. Und die Qualitäten sind aber irgendwie nicht so wirklich mitgewachsen. Und jetzt hat, sag ich mal so, der Primitivo diesen Feldzug so übernommen. Und ich glaube, dass es für viele Leute schwer ist zu erkennen, warum soll ich so viel Geld für einen Wein ausgeben, die meisten würden ihn wahrscheinlich ein bisschen als sauer bezeichnen.
Ja, ja.
Der mich eigentlich nicht so richtig abholt. Es gibt großartige Baroli, das ist gar nicht das Thema, die aber dann auch wirklich immer sehr, sehr viel Geld kosten. Und ich finde, wenn Wein 50 Euro aufwärts kostet im Laden, dann ist das einfach sehr viel Geld für eine Flasche Wein.
Ja, ja.
Und der kostet im Restaurant dann ja auch schon mal das Doppelte oder Dreifache.
Ja, weil man hat im Restaurant fast immer 80, 90, 120 Euro Barolo.
Und es ist einfach sehr, sehr, sehr viel Geld für eine Flasche Wein, das muss man einfach sagen.
Ja, ja, das finde ich auch. Und beim Primitivo ist natürlich echt... Okay, kommt auf Restaurant. Ich habe in Berlin so zwei Stammitaliener. Der eine, die haben beide in Manduria, der eine 46, der andere 36. Der gleiche Wein.
Ja,
okay.
Ja, der eine kauft besser ein als der andere. Der kauft größere Mengen.
Ja, oder? Ja, genau. Ja. Das ist doch alles in Ordnung. Ist doch alles in Ordnung. Aber es ist ein super Wein. Also der erste hier ist schon mal
Villa Santerra. Also wie immer, alle Weine werdet ihr in unseren Shownotes finden. Da sind Links, wo ihr die Weine kaufen könnt. Und das solltet ihr, also ich finde, auch bei, obwohl es draußen warm ist, ich kann auch bei dem Wetter so einen Wein trinken.
Ich auch. Rotwein muss für mich immer warm sein, immer. Auch diese Restaurants, die den Rotwein im Kühler haben, mag ich überhaupt nicht. Also ich liebe das, wenn der Wein warm ist, Körpertemperatur hat, dass ich das schon fast gar nicht mehr merke, ob er im Mund ist oder nicht.
Ah, gut, Körpertemperatur wäre natürlich hart.
Aber ich komme damit klar. Also ich habe es mal erlebt, dass ich beim Italiener war und dann wollte ich den Primitivo haben, dann brachte er den eiskalt und dann hat er den, da habe ich gesagt, der ist viel zu kalt, hat er den in heißes Wasser getaucht über so 20 Minuten. Ich habe das daran gesehen, dass die, dass das Schild vorne dann
abgeperlt ist.
Ja, ganz genau. Aber es war mir recht, Hauptsache warm, der schmeckte dann auch noch. Ich mag nicht Rotwein, wenn er gekühlt ist.
Es kommt ein bisschen auf den Rotwein an, muss man fairerweise sagen. Man kann es nicht pauschalisieren, man hat das Problem, wenn man ihn zu kalt macht, dass die Tannine, die Gerbstoffe, so sehr hervortreten und er so ganz rumpelig im Mund wird und die Weichheit so ein bisschen verloren geht.
Genau, genau.
Deswegen, also zu kalt würde ich ihn auch nicht trinken, also ich würde ihn jetzt nicht bei 9 Grad trinken oder 10 Grad, aber ich mag es auch schon, wenn er nicht zu warm ist, aber das ist eine reine Geschmackssache, ne? Also,
ja. Naja, es gibt ja Leute, die nehmen Rotwein, einen guten Rotwein. Im Sommer sitzen die draußen und knallen sich dann Eiswürfel rein. Da muss ich, da
krieg
ich Augenkrebs.
Es gibt alles, ja, es gibt alles. Ja, aber da soll es jeder machen, wie er will. Ich weiß, dass gibt viele Leute, die schräg gucken, wenn Leute einen Eiswürfel in den Wein tun. Ich muss sagen, von mir aus können die Leute alles in ihren Wein tun. Hauptsache sie trinken Wein und kein Bier.
Ja, genau. Ja, genau. Also bei Weißwein mache ich das auch, sogar bei Champagner. Ich war mal an der Mosel in einem altdeutschen Laden und da war die Kellnerin noch so mit Schürze und eine ältere Lady und die sagte dann so, da habe ich bestellt, ich sagte, ich hätte gern 2 Gläser Champagner im Longdrinkglas mit 3 Eiswürfeln drin. Da hat die zu mir gesagt, das bringe ich Ihnen nicht. Da sag ich, wie, sagt sie, das geht nicht, das macht man nicht. Habe ich gesagt, machen Sie mal 3 Gläser, probieren Sie auch eins. Dann kam die mit 3 Gläsern Champagner mit Eiswürfeln in einen Longdrinkglas. Ja, genau. Und dann nahm sie einen Schluck. Es war natürlich Sommer wie heute. Die war total begeistert. Ja, aber es ist, ja, genau, wie Sekt auf Eis. Ja.
Also da sollte man keine Regeln sind zum Brechen da.
Ja, ganz genau.
Absolut. Können Sie sich noch erinnern an Ihr erstes Glas Wein oder Ihre erste Flasche Wein?
Nein, ich kann mich, ich will Ihnen sagen, woran das liegt. Ich trinke kein, ich habe nie Alkohol getrunken.
Ah.
Nie. Mit 18, mit 19, mit 20 kein Alkohol, also gar nicht. Kein Pudding mit Rum, kein Silvestersekt, also gar nicht, überhaupt gar nicht. Und dann,
das ist für die Region hier übrigens sehr ungewöhnlich.
Ja. Ich bin ja groß geworden in Bremen.
Ah, okay, alles klar.
Tanzte ja Ausbildung in Hamburg, immer Bremen, Hamburg hin und her gefahren. War dann in Bremen mit meiner Frau und mit einem Freund und die haben Rotwein getrunken. Da sagt der Mensch, probier das mal. Und da habe ich ein Glas, war zufällig ein guter sofort, ein Glas Rotwein getrunken, so 0,2 und das ist so bei mir sofort in den Kopf geschossen.
Ja, total.
Ich habe sofort gedacht, Alter, wie dumm warst du, dass du dieses Gefühl nicht schon jahrelang genossen hast. Ich war das so voll mega, der Geschmack war super. Und von dem Tag an habe ich, glaube ich, auch alles wieder aufgeholt, was ich vorher verpasst habe. Das denke ich schon. Von dem Tag an war ich also tatsächlich dem Rotwein verfallen. Das ist wirklich so. Weil ich damals eben nicht 16 war, sondern 24, 25, vielleicht auch 26, ich weiß nicht mehr genau. Weiß ich doch genau, das erste Glas, natürlich wie immer Sportwagen dabei und so, konnte da noch nicht mehr fahren, aber habe da so eine positive Erinnerung dran, dass ich das bis heute durchziehe, regelmäßig Wein zu trinken.
Ich habe keinen empirischen Beweis, aber ich glaube tatsächlich, dass es sogar besser ist, später anzufangen. Und ich glaube, dass es gerade für Jugendliche eine Katastrophe ist, weil man ist ja voll im Wachstum mit, keine Ahnung, 13, 14, 15, 16 mit Alkohol anzufangen. Also ich komme ja nun auch vom Land und bei uns war es ja gang und gäbe, am Wochenende in die Disco zu gehen und dann wurde auch getrunken. Aber ich glaube, dass das für die Entwicklung des Körpers wahrscheinlich...
Ja, ich halte das auch für...
Nicht gut ist.
Nein, gar nicht gut. Also ich würde auch 16, 17, 18... Wenn die trinken ja auch ganz andere Sachen. Die trinken ja, was weiß ich, Aperol Spritz und sowas. Bis die dann auf guten Wein, Rot- oder Weißwein kommen, das dauert. Ja. Halte ich im Übrigen für viel, viel gesünder auch. Wenn man schon beim Thema Alkohol ist, halte ich den Rotwein immer noch für, in Anführungsstrichen, nicht gerade Medizin, aber gesünder als ein Jim Beam oder so.
Ist wahrscheinlich so. Sagt man auch, es gibt ja tausende Studien darüber, auch wenn man da jetzt keine medizinischen Schlüsse draus ziehen kann und darf, aber dadurch, dass die Gerbstoffe gerade im Rotwein sind, die Phenole, sagt man, dass das auf jeden Fall gut für die Arterien und so.
Ja, genau, zum Freihalten der Arterien und so weiter.
Mein Vater, Gott hab ihn selig, hat jeden Tag eine halbe Flasche Wein getrunken.
Ja, meiner jeden Tag eine.
Und ja, und ist 85, sagen
85, Sie. Ja, mein Vater ist 85, kerngesund, topfit, Fitnesscenter, alles drum und dran, jeden Abend eine Flasche Wein.
Man kann das wahrscheinlich nicht einfach kopieren. Manche Leute haben auch einfach gute Gene. Helmut Schmidt hat halt auch jeden Tag 2 Schachteln Zigaretten geraucht und es hat auch gut funktioniert. Bei anderen würde es nicht funktionieren. Ich glaube, dass manche haben da mehr Glück, manche weniger.
Ja, glaube ich auch. Ich glaube auch, es ist echt stark davon abhängig, wie trinkt man Wein. Also nehme ich jetzt 3 Gläser, also 3 Gläser sind ja eine Flasche. Mhm. Da fängt das ja schon mal mit
an. Ja, eine Flasche ist halt nicht viel.
Ja, das ist es nämlich. Wenn du zu jemandem sagst, ich trinke jeden Abend 2, 3 Gläser Wein. Ach so, wenn du sagst, ich trinke jeden Abend eine Flasche Wein, sagt jeder, um Gottes Willen. Ja, ganz genau. Und dann ist doch die Frage, wie mache ich das? Also nehme ich das vorm Essen schon weg oder nach dem Essen? Also wenn man das wenn ich um 6 Uhr anfange, Wein zu trinken und gehe um 11 Uhr schlafen, dann habe ich also über Stunden 0,7 Liter Flüssigkeit gehabt. Hinterher trinke ich dann noch ein Wasser, habe dabei gegessen, eine Zigarre geraucht. Okay, die ist dann auch nicht wieder so gesund. Nee. Aber ich glaube, dann ist das noch anders, als wenn ich mir jeden Abend noch 3 Grappa dazu gönne.
Ja, das geht gar nicht. Ja. Das ist das Schlimmste.
Ja.
Das macht einen richtig kaputt.
Ja, machen aber viele. Viele trinken in der Woche gar nicht. Und Wochenende gibt's dann Grappa mit Wein und hinterher noch dies und das und oder Jim Beam und was die Leute alles trinken. Leider gewöhne ich mich immer mehr an Gin, muss ich dazu sagen.
Ja,
das ist auch jetzt im Sommer.
Passt Gin aber auch zu englischen Autos.
Ja, genau. Das ist ja auch meine Schwäche. Ich merke gerade, ich habe so viel Schwächen. Wein, Autos, Zigarren. Aber ich sehe das nicht als Schwächen, das sind Stärken.
Ja, absolut. Ich habe gelesen, dass Sie mal der berühmten Naomi Campbell ein paar Ratschläge gegeben haben zum Benimmen, wenn ich das richtig verstanden habe.
Nein. Oder? Ich werde sehr oft angesprochen von Menschen, sagen wir mal, wenn ich irgendwo sitze. Ich versuche auch das, was eigentlich nicht nett, vielleicht polarisiere ich etwas durch mein Äußeres. Ich versuche das immer als Kompliment zu sehen, auch wenn es negativ ist. Aber meistens ist es gibt ja die Sprichwort, der Prophet gilt im eigenen Land nicht. Also wenn ich in Vechta durch die Straße gehe, ist es anders, als wenn ich durch Berlin, Köln, München oder Paris gehe. Da ist das eigentlich, wird das immer sehr positiv aufgenommen. Und es war vor Jahren, dass Naomi Campbell mal, ich sag's mal vorsichtig, mich wie sagt man, anbaggern oder
ja, angeflirtet
sowas. Hat. Ja, ja, angeflirtet ist ein super Ausdruck, vielen Dank. Angeflirtet hat. Und das habe ich, als ich in der Musikbranche war, mal meiner Managerin erzählt und dadurch ist das irgendwie ins Internet gekommen, dass dieser Fall da war. Also ich werde sehr oft, wenn ich irgendwo sitze, mittlerweile kann ich dann schnell auf meine Uhr das Gespräch schieben.
Ja, sehr klug.
Früher wusste ich nicht, wovon ich reden sollte, wenn die Leute mich angesprochen haben. Das liegt natürlich daran, ich habe immer einen Anzug an und habe da auch einen Geschmack, den ich anderen Leuten gar nicht aufzwängen möchte. Viele, die mich sehen, denken dann, oh, der findet das nur gut, wenn ich jetzt auch so rumlaufe. Ich finde super, wenn Leute leger angezogen sind. Ich mag gerne bei Männern Jeans, barfuß in den Schuhen, Hemd über der Hose, dunkelblaues Sakko drüber und so. Ich selbst trage aber nur Anzüge und würde niemals einen Anzug mit Turnschuhen tragen, wie das heute sogar die Nachrichtensprecher haben. Das ist nicht so meins.
Ich muss gestehen, damit tue ich mich auch sehr schwer.
Ja?
Total. Also ich habe früher in meinem Beruf jeden Tag Anzug getragen und es gibt Leute, die lieben das wie Sie. Für mich war es ja immer mehr eigentlich ja unpraktisch, aber ich finde es wunderschön. Also ich muss auch sagen, man ist halt immer eine Erscheinung. Es sieht immer tipptopp aus und ich habe natürlich bei mir im Berufsumfeld in der Gastronomie auch sehr viele Leute, die immer nur Anzug tragen und das auch einfach wunderbar können. Ich genieße es mittlerweile doch, dass ich auch viel leger meine Arbeit verrichten kann. Wie machen Sie es denn Samstagabend auf dem Sofa? Da liegen Sie auch nicht immer.
Nein, also bei mir zumindest einen Bademantel. Bei mir gibt es zweierlei Outfit. Im Sommer liebe ich Leinenhosen.
Ja, hervorragend.
Ein schönes Hemd, einfach über der Hose drüber, barfuß. Das liebe ich. Und ich mache 5 bis 7 Mal die Woche Fitness im Fitnesscenter,
ja,
mit Hanteln und so weiter. Und da geniere ich mich auch nicht, wenn ich zum Training fahre, zum Fitness fahre und habe noch Trainingssachen an und mein Bruder ruft mich an und sagt, wollen wir in der Stadt einen Kaffee trinken? Dann gehe ich auch in diesen Sportsachen Kaffee trinken. Da habe ich nichts bei. Und in diesem Outfit bin ich dann eben auch oft abends auf der Terrasse. Aber ich mache es eigentlich so, wenn ich den Anzug dann abends ausziehe bei der Hitze jetzt, dann habe ich wahrscheinlich heute Abend eine Leinenhose an, barfuß und und irgendein Hemd drüber. Aber sonst fragen mich die Leute immer, was machst du in deiner Freizeit? Für mich sind das wirklich Freizeitklamotten. Also ein Anzug ist für mich, und es ist ja auch so, manche, die ein anderes Outfit haben, brauchen viel mehr Zeit als ich. Also manche, wenn ich mir einen Panther angucke, bis der fertig gestylt ist und der geht zum Friseur und macht seine Haare rot und macht hier noch ein Loch und da noch eine Jacke mit irgendwie. Bei mir ist das so, ich ziehe einen Anzug an und ich brauche 10 Minuten, dann bin ich angezogen.
Ja, der Anzug ist wie das Kleid für die Frauen, im Grunde genommen.
Das ist easy. Es ist, jetzt habe ich was ganz Leichtes, Sommerliches an aber ich habe natürlich so viel Anzüge, ich könnte jeden Tag wechseln, aber es ist auch so, dass ich, also da lege ich auch immer Wert drauf, den Leuten zu, das zu kommunizieren. Was andere anhaben, finde ich super. Ich finde das super. Wenn man mich fragt, ob ein Anzug mit Turnschuhe geht, finde ich das eine Katastrophe für mich. Ich würde das niemals machen. Aber jeder soll, wie mit dem Wein, jeder soll den Wein trinken. Ich habe mal zu meiner Tochter gesagt, wenn du einen Mann kennenlernst und ihr geht das erste Mal essen und er bestellt einen Süßwein, einen süßen Wein, dann so ein Lambrusco oder so, dann bestellt ihr am besten sofort ein Taxi. Heute sehe ich das so, ja, mein Gott, soll ich das so machen, wie er will. Ne? Ich möchte ja auch, dass die Leute mich so nehmen, wie ich bin. Und ich sage in vielen Videos immer so, ich bin Christoph Maybach, wen das nicht interessiert, scrollt weiter. Und so soll das auch in meinem Restleben sein. Wenn das jemand nicht interessiert, jemand, das ich mag, geh vorbei und lass mich in Ruhe und ich lass dich auch in Ruhe.
Ja, das ist ein gutes Lebensmotto, ne? Leben und leben lassen. Ja. Jetzt ist die nächste Uhr, die Sie produzieren, ist golden, wenn ich das richtig verstanden habe. Und das nächste Etikett enthält auch viel Gold. Deswegen können wir gleich mal den nächsten Wein einschenken mit einer sehr schweren Flasche. Da müssen wir mal schauen, wie lange es das noch geben wird, dass man so schwere Flaschen produziert.
Auch das liebe ich.
Ja, es ist natürlich wunderschön. Das macht doch immer viel her. Das machen die natürlich auch bewusst, die Weinproduzenten, weil es diesen Wein aufwertet. Ja, wie gesagt, Primitivo ist jetzt von der Verarbeitung, von der Anbauweise her jetzt nicht besonders kompliziert. Es kommt zum letzten Mal, als wir Primitivo probiert haben, schon gesagt, es kommt nicht von Primitiv, sondern von Primo. Das ist frühreif, das heißt eine Rebsorte, die sehr früh reift.
Okay.
Kann sehr früh geerntet werden. Und wird deswegen auch immer sehr, sehr reif. Und deswegen kann sie auch diesen hohen Alkohol und Zucker gut entwickeln. Since 1913 vom Weingut Torrevento. Wunderschönes Weingut in Apulien. Und since 1913, weil seit 1913 besteht dieses Weingut schon, da tatsächlich ist das Weingut noch viel älter, das geht noch auf Zeiten irgendwelcher Mönche zurück und dann hat es lange Zeit brach gelegen und die Familie Liantonio hat es dann gekauft und wieder alles aufgebaut. Und das ist sozusagen, der Topwein hat 14,5% Alkohol. Ist auch, finde ich, zum ersten Wein ein bisschen milder in der Nase. Ich finde, der Alkohol stößt.
Der erste hatte 15?
Hatte 15, genau. Und ich finde, da war der Alkohol ein bisschen präsenter in der Nase.
Der tatsächlich leichter, ne?
Wirkt ein bisschen leichter. Ich glaube tatsächlich, dass das nicht so sehr, ich glaube, dass wir einen halben Prozent Alkohol selber gar nicht so unterscheiden können, aber der hat so ein bisschen mehr Säure. Mhm. Das merkt man, finde ich, schon sehr prägnant. Und das lässt ihn, glaube ich, noch ein bisschen leichter erscheinen und so, gibt ihm so eine Frische.
Ja, also ich, wenn man mich jetzt direkt fragt, welcher besser, ich fand den ersten besser, mhm, für meinen Geschmack, aber mhm, auch schwerer.
Ja, und ich glaube, wenn man jetzt das mal, bin mal gleich auf den dritten auch gespannt, wenn man die jetzt, ein guter Test, wie kommt ein Wein an bei Leuten, ist immer, welche Flasche ist am Ende wirklich am leersten.
Ja, ja.
Und ich könnte mir vorstellen, dass wir, wenn man jetzt sagt, den Villa Santerra von Leone de Castris, der gefällt mir am besten. Ich glaube, dass man von dem Sins, wenn man einen netten Abend hat, mehr trinken kann.
Auf alle Fälle.
Weil er so ein bisschen mehr diese Leichtigkeit und diese Säure hat. Und er ist, glaube ich, auch ein besserer Essensbegleiter durch diese Säure.
Ja, er fühlt sich einfach weniger cremig an. Mhm. Aber was wir eben gerade sagten, je mehr man den trinkt, ist er wahrscheinlich in der Schwere bekömmlicher als der erste. Ich werde sofort subjektiv, wenn ich die Prozente höre. Mhm. Tatsächlich, dann weiß ich immer sofort, der ist schwer. Aber ja. Und ich vom Flaschenoptik muss ich sagen, hätte ich gedacht, der ist viel schwerer, weil er ist so nimmt man das wahr. Ne? Die Flasche ist dick, schwer, dann denkt man, der Wein ist auch schwer.
Ja, ja, aber das ist tatsächlich, also die Flaschen, da muss man fairerweise sagen, das ist eine reine Vermarktungsstrategie. Es ist nichts mit Qualität zu tun. Und wir haben auf diesem, das ist auch ein Klassiker, das muss man auch mal wieder erwähnen, da steht 96 Punkte von Luca Maroni drauf. Mhm. Luca Maroni ist so einer der unwichtigsten Kritiker in dieser Welt, immer sehr, sehr hohe Punkte vergibt. Es gibt Robert Parker, den viele kennen, der das 100-Punkte-System sozusagen erfunden hat. Und wenn Wein von Robert Parker 100 Punkte bekommt, dann ist am nächsten Tag nicht nur der Wein erstens doppelt so teuer, aber er ist auch sofort am Weingut ausverkauft. Jeder in der Welt will den haben, egal was der kostet. Egal, ob der 300 oder 500 Euro kostet, die Leute kaufen das. Und der Luca Maroni hat das ganz schlau gemacht. Der hat ein eigenes 100-Punkte-System entwickelt, super, was unter anderen Kriterien zustande kommt und wo so ziemlich jeder 0815-Wein 95, 96 Punkte bekommt.
Ja, ja.
Und da natürlich Robert Parker so gelernt ist, sehen die Leute immer nur diese Punktzahl und, und es ist immer viel, aber es hat nichts zu bedeuten tatsächlich. Ja. Also der würde bei Robert Parker jetzt nicht 100 Punkte kriegen oder 96, der würde vielleicht 90 kriegen, was dann ein guter Durchschnitt ist. Aber ich mag ihn sehr, ich muss sagen, es ist ein schöner Wein.
Der ist lecker.
Der hat unheimlich viele Freunde. Und der ist, ich glaube, auch ein guter Barbecue-Wein, so, also zum Grillen.
Ja, er ist etwas leichter. Ich kann mir vorstellen, dass man davon tatsächlich mehr trinken kann.
Ja, und 15% Alkohol sind einfach viel, das muss man immer wieder sagen. Also ein Bierchen hat so 4,9.
Ja.
Das heißt, es hat dreimal so viel Alkohol wie ein Bier. Ne? Das ist enorm. Deswegen auch, wenn Leute sagen, ja, der hat jetzt 11%, der hat 13%, das ist kein großer Unterschied. 2% Volumenprozent Alkohol, das ist macht was aus.
Ja, das ist so. Also man, vor allen Dingen über den Abend verteilt.
Ja.
Wenn man dann tatsächlich die Flasche runter hat, dann ist das schon ein Unterschied, ne? Wobei das nicht unbedingt die Qualität des Weins widerspiegelt, wie Sie eben schon sagten. Es gibt auch gute Rotweine mit 12%, wo man sagt, das ist der Hammer. Und bei Weißen ist es ja sowieso so, die haben ja eigentlich immer 11.
Ja,
einige haben so 12, 5 und dann hört es auch auf.
Ja, meistens ja.
Weil die haben ja nicht mehr, aber bei Rotwein muss man nicht glauben, jetzt hat er 15%, jetzt ist er natürlich viel, viel besser als alle anderen.
Absolut nicht. Nochmal zurückzukommen auf Gold, jetzt ist die nächste Uhr wird golden.
Ja.
Ist das ein großer Markt?
Nein, ich glaube, es ist ein kleiner Markt, aber was heißt, ja, es ist eben wirtschaftlich ein kleiner Markt, weil die Uhr natürlich dementsprechend teuer ist. Aber ich bin drauf gekommen durch folgende Geschichte. Ich hatte eine Bekannte in Berlin, die sollte einem Menschen in Monaco eine Made in Germany Uhr besorgen. Und aus einer kleinen Manufaktur. Und dem waren meine Uhren zu billig. Die hat die Uhren gesehen, hat gesagt, das wäre was für meinen Kunden. Auch gerade, dass es davon nur 99 Stück gibt. Was kosten die? Dann habe ich die Preise gesagt, hat sie gesagt, kauft der nie. Nie, der kauft nie eine Uhr unter 20.000 Euro. Und dann habe ich mir natürlich gedacht, okay, auch solche Kunden muss man abholen. Und ich persönlich mag sehr gerne goldene Uhren. Ich mag das gerne. Man kann das nicht immer tragen, aber ich mag sogar Roségold gerne. Vor einigen Wochen hatte ich hier das Topmodel. Ich glaube, der ist auch aus Hamburg. Das Topmodel von Armani, also ein Mann, der hatte eine roségoldene Rolex um, sah traumhaft aus. Und sieht dieser Mensch natürlich auch gigantisch schön aus. Also man guckt den an und denkt, Alter, wie kann man so schön sein? Dabei noch sehr, sehr nett.
Genau wie Sie.
Nee, bei Weitem nicht. Das sind Dimensionen. Der sieht wirklich unfassbar gut aus. Und ist sehr, sehr angenehm, sehr nett. Und der hatte diese Uhr um und das hat mich noch mehr inspiriert zu sagen, okay, das magst du auch leiden, das findest du schön. Naja, und dann haben wir einige Anfragen aus dem Ausland, machen sie auch goldene Uhren. Und die Tage hatte ich aber auch aus Gera zum Beispiel einen Anrufer, der auch gesagt hat, wenn sie eine goldene Uhr fertig haben, zeigen sie mir die bitte. Ich glaube, ich nehme die schon fast ungesehen, hätte der die vielleicht auch genommen. Aber ich habe gesagt, ich zeige Ihnen das erst. Und ich glaube, es gibt einen Markt dafür. Und ich glaube, ich finde es auch schön. Also unsere Linie heißt Gentle. Und warum sollten wir nicht die Gentle Uhr auch in Vollgold machen? Es ist aber sehr, sehr schwer aufgrund der kleinen Stückzahl. Das ist ein Riesenproblem. Diese Black Diamond von uns ist eine Uhr mit 12 Diamanten drauf. Und als ich die bestellen wollte, diese Zifferblätter, da braucht man jemanden, der einem das baut. Die werden per Hand gebaut. Diese Diamanten werden nicht aufgeklebt, sondern durchgebohrt und mit zwei Fassungen von oben und unten festgemacht. Da sagten mir alle, nee, Herr Maybach, für Sie machen wir das gar nicht, weil Sie müssen schon 1.000 bestellen. Ich habe gesagt, wie? Das war auch bei den Uhrwerken. Wir haben die ETA-Uhrwerke aus der Schweiz. Die kriegen sie gar nicht. Kritiker sagen immer, wieso hat der ein ETA-Uhrwerk drin? ETA ist in der Qualität so ziemlich das Beste, was es gibt. Und vor allen Dingen haben die den Vorteil, dass die ausgereift sind. Hätte ich ein eigenes Uhrwerk gebaut, dann hätten mir alle gesagt, naja, Moment, die Marke ist ganz neu, das Ding ist vielleicht im halben Jahr kaputt. Und bei ETA wusste ich, das ist Qualität.
Die sind aus der Schweiz. Das benutzen doch nur normale ETA, oder?
Wie bitte?
Also alle Hersteller arbeiten noch mit ETA.
Ja, viele. Ja. Und glauben Sie mir, wenn Sie jetzt morgen sagen, ich hätte gern 100 ETA-Uhrwerke und Sie rufen da an, die kriegen Sie gar nicht.
Aber warum denn nicht? Die sind ein Standard eigentlich, oder?
Nee, so sehr nicht. Die haben, also man muss wissen, dass das alles zusammengehört. Die beliefern also ihre eigenen Firmen. Und die wollen nicht, dass jetzt ein Luxusuhr kommt wie Maybach und wenn einer keine Rolex kauft oder keine, was weiß ich, Breitling oder was auch immer, also eine Uhr von mir, nehme ich ihm die Kunden weg. Und da sagen die ganz einfach, wir beliefern die Fremdfirmen gar nicht mehr. Mhm. Also braucht man schon sehr gute Beziehungen, damit man die überhaupt bekommt. Bei der vollgoldenen Uhr, um darauf zurückzukommen, war das Problem, dass mir dann alle gesagt haben, nee, die bauen wir nicht. Also ist das total schwer, ist Handarbeit. Die muss ein Goldschmied bauen. Die baut ein Goldschmied.
Gold ist ja auch deutlich weicher als.
Ja, und die müssen ja das Zertifikat bekommen. Das heißt also, die müssen total wasserdicht sein, hitzebeständig sein. Auch die ETA-Uhrwerk, das reine ETA-Uhrwerk, nur nochmal zu Glashütte, würde durchfallen. Also wenn Sie jetzt ein ETA-Uhrwerk kaufen, schicken das in meine Uhr nach Glashütte, fällt das sofort durch. Sie müssen das also umbauen. Sie müssen Sachen rausnehmen, andere reinnehmen, die antimagnetisch sind, die Hitze aushalten. Die normale 28, 24 ETA-Uhrwerke haben eine Unruhe drin, die würde die Hitze nicht aushalten. Das wird alles per Hand bei uns umgearbeitet. Und als wir es gemacht haben, rief da der Uhrmacher an und sagte, Herr Maybach, wir haben die umgearbeitet, die passen super in die Uhr, aber ihre Kronen vorne zum Zug, die passen alle nicht mehr. Hab ich gesagt, ja wie Leute, was jetzt? Ja und jetzt ja. Was machen wir? Dann haben wir die alle mit der Hand passend geschliffen und so. Also nach außen hin hört sich das alles so leicht an mit den Uhrwerken und mit dem Uhrenbauen. Das ist alles gar nicht so leicht. Also ich habe dann nicht nur von den Zifferblättern eben nicht nur die viele Uhren, sondern ich habe dann also mehrere doch kaufen müssen, damit ich die überhaupt bekomme.
Und die Armbänder, ich sehe jetzt gerade das, was Sie an Ihrer Uhr haben, das ist mir schon online aufgefallen, sehr schönes Armband. Werden die gebaut oder kauft man die fertig?
Die kaufe ich fertig. Ja. Ja. Die Armbänder.
Das heißt, da ist nur eine eigene Schließe im Grunde genommen am Ende.
Ja, genau. Und es ist auch so, dass auch die Lünette, die hier oben drauf ist, diese Lünette, da sagen dann auch immer alle, ja, die hat er sich bei Rolex abgeguckt. Aber das ist gar nicht so. Diese Lünette ist eine ganz normale Lünette. Also die gibt es bei anderen Uhren auch. Die gibt es auch bei billigeren Uhren. Das ist jetzt, Rolex hat die auch. Das heißt aber.
Dann benutzen im Grunde genommen alle. Also ich trage nur eine Longines und selbst da ist es immer so, wenn man Leute, die sich nicht genau auskennen, denken auch schon immer, man hat eine Rolex. Und sieht alles ähnlich aus.
Ja, ganz genau. Und es ist auch manchmal ganz gut, Teile einzubauen. Ich vergleiche es immer gerne mit den Autos. Der neue Aston Martin hat einen Mercedes-Motor, einen AMG-Mercedes-Motor.
Erprobt.
Ja. Total erprobt. Also ich selbst habe Aston Martin gefahren, 2 Stück, jeweils 3 Jahre. War total begeistert, hatte auch keine Schwierigkeiten. Ich weiß eigentlich nicht, warum die jetzt auf Mercedes kommen, aber weil die, habe ich 100.000 Kilometer gefahren. Aber die sagen sich ganz einfach, da passiert nichts mit. Der neue Lotus, es gibt jetzt einen neuen Lotus, Emira heißt der, hat einen 6-Zylinder Toyota-Motor drin und dieser Motor ist mega ausgereift. Man kann nur froh sein. Ich habe 3 Lotus gefahren. Das war die ersten beiden waren eine Katastrophe, die waren nur kaputt. Der dritte war mega. Aber es ist gar nicht so. Man muss sich dafür nicht schämen zu sagen, wir haben kein eigenes Uhrwerk, sondern wir haben ein ETA-Uhrwerk. Ja, das ist ausgereift, das ist super, das ist in der Qualität gut. Das ist, und genauso sehe ich das beim Aston Martin auch. Die haben jetzt einen Mercedes-Motor drin und seitdem sagen alle, ja, super. Diese Kooperation finde ich super.
Ja, und es bleibt am Ende ein Schmuckstück, ne? Und es ist ja vorteilhaft, wenn es funktioniert.
Auf alle Fälle. Hätten wir ein eigenes Uhrwerk, was auch finanziell gar nicht mehr zu stemmen wäre, aber wer weiß, was dann. Viele fragen auch bei den Diamanten, wie viel Karat haben die? Es ging uns gar nicht um die Karatzahl. Wir wollten einfach diese Handarbeit leisten. Mhm. Wir haben also diese Diamanten bestellt, wir haben dann das einbauen lassen, alles mit der Hand. Das ist das, worum es uns eigentlich geht. Ich sag immer, um nochmal aufs Auto den Vergleich zu nehmen, es gibt keinen hässlichen Jaguar. Also Sie können, Jaguar hat 1963, 1973, 1993, 2003. Wenn ich einen Jaguar sehe, ich finde die irgendwie alle schön. Und das macht das Auto eben aus. Und wir wollten einfach eine schöne Uhr schaffen. Wir wollen einfach eine schöne Uhr schaffen und wir wollen da auch nicht jetzt Leute überreden, ihr müsst jetzt alle unbedingt unsere Uhren nehmen. Ich sage immer, wenn ihr eine andere nehmen wollt, nehmt einfach eine andere. Das interessiert uns eigentlich.
Die sind ja alle relativ maskulin, also sind schon alle groß. Man braucht ein großes Handgelenk. Ne? Gibt es auch Ideen für eine kleinere Version?
Nein. Zum einen mag ich es persönlich gerne, wenn Frauen große Uhren tragen, was aber heute gang und gäbe ist.
Ja, tatsächlich.
Also Köln, auch Café de Paris, da auf der Ecke Ehrenstraße, hinsetzen, jede zweite Frau an der Daytona, die ist so groß wie unsere. Das ist heute, und ich finde es auch schön. Ich habe ein Ehepaar, die haben sich zur Silberhochzeit 2 Uhren gekauft von mir. Er trägt die mit der schwarzen Lünette, sie die mit der Rosé-Lünette. Und jedes Mal, wenn ich die beiden sehe, freue ich mich darüber, wie gut der Frau diese Uhr steht. Finde ich total schön. Aber ich werde das irgendwann machen, weil ich auch diesen Markt bedienen muss. Ich habe also einen Schneider, der meine Anzüge schneidert in Berlin, zu mir gesagt hat, haben Sie eine kleinere Uhr und den kann ich jetzt nicht bedienen, weil ich es einfach nicht habe. Mhm. Aber wir sind doch zu klein dafür. Ich müsste dann wieder ein paar hundert Körper bauen lassen und so. Das ist alles nicht so leicht.
Step by step.
Ja, genau,
step by step. Step by step. Der nächste Wein hat auch, glaube ich, keinen kleinen Körper, sondern eher einen großen. Boah, die Flasche ist auch wieder gut, dass ich beim Sport war. Danke. 60 anni. Ein sehr bekannter Primitivo di Manduria, den wirklich alle kennen, von über 60 Jahre alten Rebsorten. Von der Kellerei San Marzano. Ich glaube, der Wein hat im Laden 23,95 € gekostet. Vor ein paar Jahren hat er noch die Hälfte gekostet. Also da sieht man auch, wie Wein in eine Luxusrichtung getrieben wird.
Ja.
Weil es bleibt ein sehr guter, aber es bleibt ein Primitivo, der sich sogar in der Masse, wie sie ihn produzieren, eher vergrößern hat.
Mhm.
Und es ist eine wirkliche Cash-Cow des Unternehmens auf jeden Fall. Aber es ist ein schöner Wein.
Probieren wir mal.
Ist in der Nase wieder auch ein bisschen leichter, finde ich.
Super fein.
Mhm. Und ist auch wie der Vorgänger des Zins, hat wieder diese leichte Säure.
Ja, super Wein.
Um 14,5% Alkohol auch. Und ist, hat ein bisschen mehr diese Weichheit wieder, ne?
Mhm, super Wein. Kleine Mischung aus erst, wobei der erste echt.
Ihr Favorit ist. Wir probieren den gleich nochmal nach.
Der ist natürlich auch schwerer. Von der Optik her der hässlichste.
Ja, aber ich mag, dass Sie so ehrlich sind.
Aber für mich geschmacklich der Beste.
Ja.
Aber wie gesagt, das ist so subjektive Sache. Aber ich finde die anderen beiden aber tatsächlich auch sehr gut. Keine Frage. Jetzt eine Zigarre. Rauchen Sie?
Ich rauche Zigarre selten, muss ich gestehen. Ich rauche, wenn ich selber Zigarren kaufe, 2-3 Mal im Jahr, am liebsten Flor de Selva.
Ja, meine Stimme.
Ah, Ihre auch?
Absolut, absolut.
Weil die haben so eine Milde. 400 Stück im Jahr. Die haben so eine Milde, die ich unheimlich mag, und ich habe einen sehr, sehr guten Freund, der raucht auch jeden Tag Zigarre, und der raucht halt auch immer sehr kräftiges Material. Das muss ich sagen, holt mich nicht so ab, aber bei Flor de Selva habe ich irgendwie immer.
Mega. Das Double Corona, Flor de Selva, Double Corona.
Wunderschön. Große, ja, und also. Auch, ich mag auch, die produzieren auch tolle Zigarillos, weil ja, man hat ja auch nicht immer die Zeit, ist ja das Problem manchmal auch. Und die Zigarillos habe ich auch immer zu Hause tatsächlich.
Ja, es ist, die Flor de Selva wird, also wenn ich, das kann man super vergleichen, ne? Also der Primitivo-Wein ist auch im Allgemeinen vor 10 Jahren total unterschätzter Wein. Ich war vor 10 Jahren in Graz, wunderschöne Stadt in Österreich, und wahrscheinlich ist 20 Jahre. Und da sagte der italienische Wirt zu mir, beim Italiener, sagt er, nehmen Sie doch ein Primitivo. Und ich hörte nur Primitivo. Ich sagte, das ist im Allgemeinen ein unterschätzter Wein. Und so ist es auch dann später geworden, da war der noch gar nicht in. Und bei der Flor de Silva ist das auch so. Ich müsste eigentlich von Flor de Silva Geld kriegen, so viel Werbung mache ich für Flor de Silva.
Kann ich aber gut verstehen, also toll. Tolles Unternehmen, tolle Produkte.
Ja, und das ist ja auch mit den Zigarre rauchen so ein Genuss wie mit dem Wein auch. Ne?
Absolut, ja.
Und beim Zigarre rauchen da.
Und die Zigarrenpreise sind ja auch so enorm gestiegen, ja?
Ja, Wahnsinn. Also in Köln ist ja der größte Zigarrenhändler Pfeifen Heinrichs. Da war ich letztens drin, wollte eine kubanische Zigarre kaufen. Da sagte er, wir haben noch 2 Stück. In einem Humidor so groß wie in einem Familienhaus. Noch 2 Stück, und die kosten ein Stück 120 Euro. Es gibt gar keine mehr. Und ich habe mir sagen lassen, dass die Chinesen das aufkaufen. Dass das das Problem sei. Der Chinese kauft Zigarren ohne Ende.
Also ich bin Mitglied in der Hanse Lounge in Hamburg, und die haben Zigarren, ist ja noch ein Club, in dem man noch rauchen darf auch. Die haben Zigarren jetzt tatsächlich aus dem Sortiment genommen, weil sie sagten, wir können diese Preise nicht mehr vertreten.
Die Kubaner oder?
Die haben alle rausgenommen, weil sie gesagt haben, es ist alles so teuer geworden, dass es sich einfach nicht mehr rechnet.
Ja.
Und man muss auch nicht alles mitmachen.
Nee, bei mir ist es aber so, ich habe ja so eine Lebensphilosophie, dass ich das nicht nur sage, sondern tatsächlich auch mache, dass ich sage, man sollte jeden Tag so leben, als ob es der letzte ist. Und das mache ich tatsächlich so. Und wenn es mir, ich habe auch im Leben schon Höhen und Tiefen erlebt, ne? Also ich habe ja auch durch meinen Verkehrsunfall schlechte Zeiten hinter mir, verschuldet und so weiter. Ich habe meinen großen Steuerprozess verloren, habe innerhalb von 14 Tagen hier 5 Immobilien verkaufen müssen, hier in der Stadt, weil ich durfte das nicht auf Raten zahlen. Mhm. Nicht, wenn ich Ferrari fahre.
Ja, wir kennen die Finanzbehörden.
So, aber die waren sehr nett. Also ich bin mit den Menschen als solches sehr gut klargekommen. Da kann ich hier nur sagen, das waren sehr nette Leute. Aber ich kenne auch schlechte Zeiten, aber ich schaffe es auch in schlechten Zeiten, den Abend noch so zu verbringen, als ob es der letzte ist. Weil wir haben ja alle ein Fehlding. Zigarre rauchen die Leute wann? Beim Abitur?
Besondere Anlässe.
Zu Silvester, ja. Geburtstag. Heute gönne ich mir eine Zigarre. Und ich sehe nicht ein, also ich will das, wenn es geht, jeden Tag dieses Gefühl haben. Zigarre, Wein.
Das Optimum.
Dann verzichte ich auf das eine oder andere. Also leisten kann sich das, glaube ich, jeder, wenn er auf was anderes verzichtet. Es gibt ja Leute, die sagen, ich habe doch nicht dazu Geld, jeden Abend eine Zigarre für 15 Euro und eine Flasche Wein für 30 Euro. Fahren aber für 2.000 Euro nach Mallorca.
Ja,
Geschmackssache.
Jetzt auch nicht mehr, habe ich auch gerade gehört.
Die Balearen
drehen richtig durch. Ibiza, alles wahnsinnig teuer geworden.
Ja.
Weil die auch den günstigen Tourismus gar nicht mehr wollen.
Ja.
Hat ja auch was mit Nachhaltigkeit zu tun. Ich würde jetzt noch mal einmal den ersten Wein probieren, um einmal zu sehen,
ob es tatsächlich so ist.
Ob es tatsächlich so ist, wie wir hier die ganze Zeit den Weinnasen zählen. Vielleicht müssen wir erstmal hier groß reine machen, den ganzen Tisch hier schon voll Wein getränkt. Ja, die Nase finde ich jetzt besser als beim ersten Mal, aber.
Er geht in Süßliche aufgrund der Schwere. Ne, er geht echt in Süßliche. Ich könnte ihn aber den ganzen Abend trinken.
Ja, er hat eine deutlich stärkere Süße.
Ja, ja.
Deutlich.
Aber so eine Alkoholsüße. Nicht so eine Zuckersüße.
Und ich. Welcher ist Ihr Favorit?
Der erste. Der erste ist mein Favorit, ja. Ich finde, die beiden anderen sind so nah dran.
Ja.
Und auch so angenehm zu trinken, dass es fast schon blöd ist zu sagen, was besser oder schlechter ist. Weil
Sie kennen sich ja sehr gut mit Musik aus, deswegen kann ich ja fragen, wenn Sie diesen Wein trinken und dabei an Musik denken, welches Stück fällt Ihnen dann ein?
Ich bin ja musikalisch so, wie soll ich jetzt sagen, so breit aufgestellt. Und
das ist ja schon was Voluminöses, Kräftiges.
Kennen Sie das Lied She von Scheiß aus Navur aus dem Film Notting Hill?
Ich persönlich nicht, nein.
Nicht?
Ist das Lied, was Sie auch gesungen haben?
Ja, unter anderem, ja. Also einfach mal Christoph Maybach YouTube,
ja.
She.
Ja.
Super Story, der Fotograf Stefan Pick ist damals mit mir nach Venedig geflogen und wir haben dort ein Video gedreht. Und mit diesem Lied She, das war mein erstes Musikvideo, was ich gedreht habe. Und ich liebe dieses Lied. Ich mache aber die ganzen Chansons. Charles Aznavour hat mal eine CD rausgebracht, da hat er nur Englisch gesungen. Da gibt's ein Lied, Yesterday When I Was Young. Das trifft genau die Situation in meinem Alter von einem Mann, der so lebt wie ich. Will ich mal hören. Yesterday When I Was Young. So viele Träume, die ich geträumt habe, nicht wahr geworden sind. Und heute bin ich der Einzige, der noch auf der Bühne steht und macht und tut. Freunde sind alle schon tot und was weiß ich. Und habe das Leben gelebt wie so ein Lebemann. Und tolles Lied. Und solche Musik fällt mir zu diesem Wein ein.
Wunderbar, liebe Weinnasen. Dann findet ihr den Song She ab heute auf unserer Spotify-Playlist. Und wir sind leider wieder am Ende unserer Zeit angelangt. So eine Stunde ist nämlich immer nichts. Das geht immer wie im Flug.
Stimmt.
Deswegen wieder ein Hinweis darauf, jeden Tag so zu leben, als wenn es der letzte
wäre. Genau so ist das. Mach das.
Herr Maybach, ganz lieben Dank für die Einblicke.
Ich danke.
War eine sehr spannende Folge. Ich kann den Weinnasen nur empfehlen. Schaut euch mal die Uhren an. Wir verlinken auch die Website von Herrn Maybach. Und hören uns in 4 Wochen wieder, wenn es wieder heißt Halbtrocken, der Podcast mit dem Wolf und den 7 Weinlein. Und Herr Maybach und ich sagen Tschüss.
Wieder schon. Ciao.
So, liebe Weinnasen, das war es mal wieder mit Halbtrocken und ich hoffe, ihr hattet ebenso viel Spaß wie ich. Abonniert den Podcast bei Spotify, Apple Podcasts oder wo auch immer ihr ihn hört. Folgt uns auf Instagram und Facebook, liked und kommentiert unsere Beiträge, hört unsere Spotify-Playlist und selbstverständlich schreibt uns eure Wünsche per E-Mail an mail@halbtrocken.rocks. Und auf www.halbtrocken.rocks könnt ihr auch unseren Newsletter abonnieren. Warum macht das Sinn? Weil wir dort exklusiv und nur für Newsletter-Abonnenten spezielle Gewinnspiele veranstalten. Also sofort in den Newsletter eintragen. Keine Sorge, wir spammen euch nicht voll. Maximal einmal pro Woche schreiben wir euch was. Also bis kommenden Donnerstag. Cheers, euer Timo.